HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. In unserer heutigen Hörbuchzeit erwarten Sie Besprechungen von Hörbüchern neuer Werke von Thomas Melle, Elke Heidenreich und des Friedenspreisträgers Seri Chadan. Außerdem stellen wir Ihnen wieder eine neue Entdeckung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich vor. Der Schriftsteller Thomas Melle ist schon seit langem ein Garant für hochwertige, auch sehr anspruchsvolle Romane. Lohn dafür waren schon 3 Nominierungen für den Deutschen Buchpreis, und zwar für die Romane Sixter aus dem Jahr 2011, 3000 Euro aus dem Jahr 2014 und auch für Die Welt im Rücken 2016, in dem er seine eigene bipolare Störung thematisiert. Nun gibt es ein neues Werk, Das leichte Leben heißt es. Es erschien in diesem Herbst bei Kiepenheuer und Witsch und als ungekürzte Lesung bei Ruf Music Tacheles. Das leichte Leben, Dorothee Meyer-Karwig, ist das Wunsch oder Wirklichkeit in diesem Roman?
Ja, das war die gefühlte Wirklichkeit bei einem Paar. Katrin und Jan heißen die. Aber lang ist es her. Sie sind jetzt verheiratet, haben 2 Kinder im Teenageralter, Severin und Lale. Katrin war in ihrer Jugend so eine Art It-Girl. Also sie hat ein angesagtes Buch geschrieben, war viel auf Partys. Jetzt ist sie einfach Lehrerin. Und Jan, der arbeitet sich langsam in der Medienbranche nach oben und moderiert seit kurzem ein Boulevardmagazin im Fernsehen.
Also haben wir es mit einem relativ normalen Paar aus der gehobenen Mittelklasse zu tun.
Ja, genau. Und beide merken, das reicht ihnen nicht. Sie leiden ein wenig an ihrer Mittelmäßigkeit, an ihrer bürgerlichen Spießigkeit. Katrin sucht sich daher nun einen Kick bei einer anonymen Sexparty. Jan träumt von seiner Praktikantin und geht auch zu Prostituierten, aber das so ein bisschen halbherzig und auch unzufrieden. Und diese frustrierende Sexualität ist das eine Problem der beiden. Das andere holt Jan ein, als er mit seinem SUV nach Hause fährt und geblitzt wird, als er von einem Foto auf seinem Smartphone abgelenkt wird.
Das Foto mit dem Bußgeldbescheid später zugeschickt, zeigte sein unscharfes, doch erkennbar fassungsloses Gesicht beim Blick hinunter auf das Display seines Smartphones, um ihn herum das verschwommene Grau der Straße, unten, grell erleuchtet, das Nummernschild seines SUVs. Die Tatsache, dass er 1-2 Sekunden später fast von der Straße abgekommen wäre und einen womöglich verheerenden Unfall gebaut hätte, wird dagegen von keinem Bild eingefangen. Diese Tatsache, eigentlich nur die Möglichkeit einer Tatsache oder die Tatsache einer Möglichkeit, besteht allein in seiner Erinnerung und vielleicht noch in den verblassenden Gedächtnisbildern der Lehrerin und ihrer Zöglinge, die fröhlich lärmend in Dreierreihen auf dem Bürgersteig unterwegs waren, als Jan auf sie zuschoss. Sicher hätte es einige von ihnen erwischt, wenn er nicht im letzten Augenblick das Lenkrad herumgerissen hätte und mit einer nicht sehr spektakulären, doch verräterischen Kurskorrektur sein Sport Utility Vehicle wieder auf Spur gebracht hätte.
Und das war ein Ausschnitt aus Das leichte Leben von Thomas Melle und wir hörten den Schauspieler Ole Lagerpusch als Interpreten.
Dann ist das also der Moment, der der Erzählung den ersten Spannungsmoment verleiht. Und da will man natürlich wissen, was hat denn Jan auf seinem Smartphone schockiert, bevor es zu diesem kleinen Missgeschick kam?
Ja, das war ein Foto, ein Jugendfoto von sich selbst, halbnackt oder nackt, das wird nicht so ganz klar. Ein Foto, das ihm anonym zugeschickt wurde. Und dieses Foto stößt ein Tor in die Vergangenheit auf, als Jan im Internat war, einem Internat, das von Priestern geleitet wurde. Und mindestens einer davon war körperlich sehr an Jungs interessiert. Er fotografierte sie, sah ihnen beim Duschen zu und so weiter.
Dann sind wir also mittendrin in einer jener Debatten, die seit geraumer Zeit immer wieder neue Nahrung erhalten. Also den jahrzehntelang nie geahndeten Missbrauch von Kindern auch und immer wieder begangen von Kirchenoberen. Die Frage ist aber wohl, wie das Thema hier durchleuchtet wird von Thomas Melle.
Ja, es wird so eingebettet in so generell das Thema Sexualität und Begierde. Also was geht gar nicht, wo sind die Grenzen? Das sind die Fragen, die dieser Roman stellt. Und Jan fragt sich auch, hat er das damals als Missbrauch empfunden? Und wie empfindet er es heute? Er fragt seine damaligen Mitschüler und niemand von denen will gern drüber reden. Damals sei doch alles fast normal gewesen, eine andere, freizügigere Zeit.
Perverse Geistliche halt, ganz normal. Klar haben die uns hart rangenommen. Ja? Nicht so, aber fürs Leben. Fürs Leben haben die uns gewappnet. Zur Untermalung fuhr Malte die Ellenbogen dreimal aus. Eine gute Schule am Ende. Jan hielt es nicht mehr aus. Erinnerst du dich nicht daran, wie wir fotografiert wurden? Klar, Stein halt, zuckte Malte mit den Achseln. Ja, Stein halt. Das war halt sein Knall. Aber das war doch nun wirklich nicht... Nein. Aber manchmal, sagte Jan mit einer Pause im Satz, manchmal denke ich dran. Bilder fürs Jahrbuch und für die Privatsammlung. Bilder, die nichts bedeuten. Im Grunde dein heutiges Geschäft. Ey! Warst du nackt? Ganz nackt? Nein. Du? Nein, log Jan.
Also die Jungs wollen alle keine Opfer sein, sie haben aber Angst, dass das Thema an die Öffentlichkeit kommt. Und damit droht der anonyme Versender der Fotos. Was wird das mit ihnen machen? Das ist die Frage. Jan weiß, dass einer von dieser Clique seit Jahren unter dem Missbrauch leidet. Jan besucht ihn dann auch, bekommt aber nichts raus, also der will nicht reden.
Aber da gibt es ja jetzt nur noch eine Frau, nämlich seine Frau Katrin. Wie verhält die sich dazu?
Ja, sie nimmt das Problem auch nicht so ernst. Sie hat auch eigene Probleme. Nach dieser Sexparty hat sie viele Wochen Angst, sich mit irgendwas angesteckt zu haben und auch Jan wiederum anzustecken. Wenig später verliebt sie sich dann in einen Schüler von sich, Kianu, einen sehr hübschen, aber auch undurchsichtigen Teenager. Es kommt auch zu einer kurzen sexuellen Begegnung zwischen den beiden. Doch dann versucht sie, diese erotische Begierde zu kompensieren, indem sie wieder ein Buch schreibt, und zwar über eine Frau, die eine Affäre mit einem Teenager beginnt. Dummerweise ahnt ihr Lehrerkollegium bald, dass das nicht reiner Fantasie entspringt.
Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel Spannung, nach sehr viel Dramatik, auch gerade rund um das Thema Sex, Begierde und Missbrauch. Wie wird das von Thomas Meller erzählt?
Ja, in vielen Rückblenden und Episoden. Das hört sich fast an wie so eine Achterbahnfahrt. Es gibt auch viele explizite Sexszenen, in denen sich Euphorie und abgrundtiefer Frust immer wieder abwechseln. Das Ende ist dann ganz schön überraschend. Es gibt sozusagen einen Riesenknall am Schluss. Aber anders als von mir erwartet, zwei Menschen sterben und das wiederum ermöglicht mindestens einem anderen Protagonisten den erneuten Start in ein leichtes Leben.
Also ein Roman mit vielen oder zumindest einem großen Knalleffekt. Ja. Aber wenn man Ole Lagerpusch hört und ihm folgt, dann stellt man erstmal eine ganz sanfte Art der sprecherischen Interpretation fest. Zieht er das durch?
Ja, das tut er und das finde ich genial. Also Ole Lagerpusch hat so ein ganz angenehmes, warmes Timbre, seine ruhige Stimme ist so ein wohltuender Gegenpol zu den moralischen Verirrtheiten der Protagonisten. Und er ermöglicht es mir, dadurch zum Kern des Romans vorzudringen. Und der liegt für mich eben in der Frage, wie das Bedürfnis nach Sexualität, nach Entgrenzung moralisch eingehegt werden kann und muss. Wichtig, um andere nicht zu verletzen und vielleicht sogar zu zerstören.
Also, Sie empfinden das oder Sie halten das schon für ein sehr wertvolles Buch, entnehme ich Ihren Worten, und in einer sehr, sehr guten Interpretation halt.
Ja.
Thomas Melle, Das leichte Leben, darüber sprach ich mit Dorothee Meyer-Karweg, gelesen von Ole Lagerpusch, eine MP3-CD ist das, 8 Stunden Hörzeit und zum Preis von 22 € bei Rufmusik Tacheles erschienen. Das Hörbuch kam auf den 5. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste im Oktober. Wir kommen zu Elke Heidenreich, der Vielseitigen, der Frau, die es in ihrem Leben verstanden hat, all ihre Begabungen zur Blüte zu bringen. Ob als Kabarettistin ganz früher, ob als Drehbuch- oder Hörspielautorin, ob als Literaturvermittlerin oder eben Buchautorin. Und damit ist noch lange nicht alles aufgezählt. Das würde zu lange dauern. Denn jetzt wollen wir uns ja mit ihrem jüngsten Werk beschäftigen. Elke Heidenreichs neues Buch und Hörbuch heißt »Ihr glücklichen Augen«. Ein hübscher Titel, vielleicht ein Zitat. Liege ich da richtig, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, und es ist von Johann Wolfgang von Goethe. Es heißt ein bisschen länger, ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Das ist aus Faust zweitem Teil. Das heißt, bedeutet vielleicht, egal was man sieht, Hauptsache ist, dass man die Augen überhaupt offen hält.
Und das hat dann Elke Heidenreich offensichtlich getan. Was hat sie genau gemacht?
Ja, das hat sie getan, und zwar auf Reisen. Und darum geht es hier. Der Untertitel verrät ja noch kurze Geschichten zu weiten Reisen. Und in dem Hörbuch erzählt sie von ihren vielen, vielen Reiseerlebnissen. Sie reist wirklich sehr gern, war auf allen Kontinenten, stets mit leichtem Gepäck und offenem Blick und Herzen, wie sie sagt.
Ich bin auf Reisen nie aufgeregt oder ängstlich. Ich bin wie in einer Art Meditation. Ich nehme an, was auf mich zukommt. Und das sind keine touristisch geplanten Sehenswürdigkeiten. Das sind Menschen, Eindrücke, Gefühle, Landschaften. Und immer vermisse ich mein Zuhause, weiß doch aber, dass es da ist und auf mich wartet. Also kann ich mich auf das Fremde einlassen. Mit Leib, Verstand und Seele. Ich will nichts erleben. Ich will nur dort sein, um später wieder hier sein zu können. Aber anders, denn ich war dort.
Ein Ausschnitt aus »Ihr glücklichen Augen« von Elke Heidenreich, von ihr selbst auch gelesen. Und wir hören im Weiteren also ihre Eindrücke von Reisen rund um die Welt. Es reicht von Europa mit Zürich, Mailand, Bologna, Paris, Stockholm und so weiter, über China, Südkorea, Kuba, Russland, Neuseeland und so fort. Also sie war wirklich überall, hat man das Gefühl.
Die Frage ist, wie und was sie jetzt nun erzählt von diesen verschiedenen Ländern oder Städten, die sie besucht. Elke Heidenreich, Sie haben es ja gerade gehört, macht ja jetzt hier nicht sowas wie eine Art touristischer Leitfaden mit beliebten Geheimtipps oder ähnlichem. So wird es nicht sein.
Nein, so ist es nicht. Es sind sehr persönliche Geschichten von Menschen oder Orten, die auf Elke Heidenreich einwirkten, denen sie begegnete. Da geht es um ihre Erlebnisse beispielsweise mit Freundinnen im Zürcher Frauenbadi, einem Bad nur für Frauen, in dem sie sehr gelöst und entspannt Stunden verbrachte mit viel Gelächter und auch Alkohol. Von Südkorea erzählt sie von ihrem Besuch des Kaufhauses Lotte, übrigens genannt nach Werthers Lotte. Also der Kaufhausbesitzer war ein Fan von Goethes Werther. Von ihrem Mailand-Besuch bleiben ihr vor allem ihre Erlebnisse mit Inge Feltrinelli in Erinnerung. Und grundsätzlich sei es so, sagt sie, dass sie sich einem Land nicht mit Reiseführern nähere, sondern mit Literatur. Und so erleben wir Ägypten mit Herodot, Swansea mit Dylan Thomas, Kuba mit Hemingway, St. Petersburg mit Dostojewski, Danzig mit Grass und so weiter. Oft dabei ist ihr Fotograf Tom Kraus, mit dem sie in Neuseeland über das Böse an sich philosophierte, was sie dann wiederum zu einer gemeinsamen Reise nach Schottland inspirierte, auf den Spuren von Macbeth.
Auch Macbeth wollte am Ende die ganze Welt mit in den Untergang reißen. Mich müdet langsam alles Sonnenlicht, möcht sehen, wie alle Welt in Trümmer bricht, komm, Untergang. Das sind die apokalyptischen Ausmaße der Geschichte von Macbeth. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Vernichtung der Welt. Es geht um uns. Tom und ich haben die Schlösser und Burgen aufgesucht, wo Macbeth gelebt haben soll, wo früher die Könige gekrönt oder in den Nächten abgeschlachtet wurden. Im Park des Palastes von Scone laufen kreischende Pfauen herum, einer heißt tatsächlich Macbeth. Auf dem Boden von Scone soll Macbeth, der sich nach den gründlich missverstandenen Vorhersagen der Hexen für unverwundbar hielt, verblutet sein.
Das Böse schlechthin, es ist in der Welt, wir erfahren es gerade und es wird es wohl bleiben. Es sind also sehr persönliche Eindrücke mit literarischen Zitaten gewürzt, vielfach auch mit Melancholie, aber oft auch humorvoll und immer mit Leidenschaft und dem Blick für das ganz Besondere. Und mitunter hören wir auch Else Strattmann nochmal raus, hier mit einem Bericht nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern aus Berlin.
Ich warte hier am Flughafen immer so lange, bis garantiert ein Ausländer am Steuer sitzt. Vor Berliner Taxifahrern habe ich Todesangst. Denn wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ins Hotel Savoy in der Fasanenstraße, Dann schreien sie mich an, ich weiß, wo das Hotel Savoy ist. Ich fahre seit 40 Jahren Taxi, da müssen sie mir nicht sagen, dass das in der Fasanenstraße ist. Ja, ist ja gut. Es kommt ein Dicker mit Schnurrbart, er sieht freundlich aus, könnte Türke sein. Ich steige tapfer ein und versuche auch, freundlich zu sein. Na, was gibt's Neues in Berlin, frage ich. Er sagt, ich habe mir heute was Neues gekocht, nämlich Tomatensalat statt mit Essig und Öl, einfach mit einer Büchse Ölsardinen, so gemischt. Und dann noch ganz kleine Würfel Schweizer Käse dazu. Hören Sie mal, das war vielleicht lecker. Ich sage, ich mag keine Ölsardinen. Er sagt, ist aber lecker, brauchen Sie nicht extra Öl. Ich und sonst, ich meine, Berlin, was ist? Er sagt, auch sonst mache ich mir auch manchmal Gulasch, wo ich die Nudeln und die Pilze gleich mit rein tue, wenn das Fleisch angebraten ist. Dann brauche ich nicht so viel Töpfe, das wird da drin doch auch weich. Und wenn ich das dann gleich aus dem Topf esse, brauche ich auch keinen Teller. Ich, Hasenheide, ist das jetzt eigentlich Osten oder Westen? Er, Westen, Kreuzberg, gibt ja kaum noch Gaststätten, wo man gut deutsch-bürgerlich essen kann. Alles Italiener, Türken, Jugoslawen. Ich kaufe mir immer 100 Koteletts, die friere ich ein und dann taue ich mir immer 2 auf, schön lecker mit Kartoffelchen. Ich war lange nicht hier, Berlin hat sich sehr verändert. Er, ja, neulich habe ich mir mal Hirschbraten gemacht, 3 Kilo. Erst schön in Rotwein eingelegt, dann mit Wacholderbeeren und den Rest habe ich dann eingefroren, gibt's nächsten Sonntag nochmal Hirschbraten. Da habe ich kapituliert und ihm mein leckerstes Pfannkuchenrezept gegeben.
Ich finde das schön.
Ja, in der Tat. Da hat man wirklich die Stratmann zur Ergänzung noch. Das war ihre von ihr selbst geschaffene Figur, als sie noch in der kabarettistischen Epoche lebte und wirkte.
Genau, und Else Stratmann kommt natürlich aus dem Ruhrgebiet eigentlich.
Natürlich. Also wir erleben einen sehr persönlichen und gewählt subjektiven Blick von Elke Heidenreich auf die Welt. Und das scheint ganz gut zu funktionieren.
Ja, ich habe mich sehr gerne zu diesem Spaziergang rund um die Welt verführen lassen. Auch wenn ich ein wenig diesen kritischen Blick auf die Reisetätigkeit an sich vermisst habe. Also mit der Friday for Future Bewegung hat sie offensichtlich nichts am Hut. Aber das Buch lesen und das Hörbuch hören, das ist ja ökologisch durchaus vertretbar und macht wirklich viel Spaß.
Und da sind wir wieder bei der Gretchenfrage, Buch lesen oder Hörbuch hören. Naja, wenn ich so die Elke Heidenreich höre, dann ist eigentlich die Entscheidung klar, oder?
Ja, ich finde es schon ein bisschen schwierig. Eigentlich will ich sie auch mit ihrer frischen, engagierten Stimme unbedingt hören. Aber im Buch, das habe ich gesehen, gibt es viel mehr Abbildungen als im dürren Booklet des Hörbuchs. Und das Hörbuch hat noch ein Manko, leider. Man hat nämlich schlicht die Kapiteleinteilung vergessen. Also so kann man kein Land, keine Stadt gezielt ansteuern. Und da sie die Reisen nicht geografisch geordnet hat, also Peking nach Gent und vor Schottland kommt und so weiter, ist die Orientierung im Hörbuch, anders als im Buch, durchaus schwierig.
Aber das macht sie ja alles wett.
Ja, Art, man muss es einfach durchhören.
Spreche, ja. Also, Elke Heidenreich, ihr glücklichen Augen, so heißt das Hörbuch, über das wir gerade gesprochen haben, gelesen von der Autorin. 4 CDs sind das, knapp über 5 Stunden Hörzeit zum Preis von 26 Euro bei Random House Audio erschienen. Das Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste im Oktober. Der ukrainische Schriftsteller Serhii Chardan ist gerade mal 47 Jahre alt. Er schreibt, seitdem er 17 ist, Lyrik wie Prosa. Und er hatte mit dem Buch Die Erfindung des Jazz im Donbass einen ersten international überragenden Erfolg. 2014 war das, als die BBC dieses Werk zum Buch des Jahrzehnts erkor. Viele andere internationale Preise begleiten seitdem seinen Weg. Aktuell erschien sein Buch Himmel über Charkiw, Nachrichten vom Überleben im Krieg, ein Buch mit tagebuchartigen Texten und Fotos, die der Autor zuvor auf Facebook und Twitter veröffentlicht hat und in denen er seine Erlebnisse in der Ukraine während des Angriffskriegs von Russland festhält. Aber wir stellen Ihnen nun einen früheren Roman vor, Internat, der erschien schon 2017, aber jetzt erst als ungekürzte Lesung mit Frank Arnold als Interpreten. Wenn wir an den Krieg in der Ukraine denken, dann an den bewaffneten Konflikt, der das Land seit dem 24. Februar dieses Jahres überzieht. Der Roman Internat erschien aber schon ein paar Jahre früher und trotzdem hat auch er den Krieg zum Thema. Worum geht es darin genau, Dorothee Meyer-Karweck?
Ja, 2014 annektierte Russland ja die Halbinsel Krim und entfachte damit auch einen Krieg im Osten der Ukraine, also in den Gebieten von Donetsk und Luhansk. Und um diesen militärischen Konflikt geht es in dem Roman. Im Mittelpunkt steht ein junger Lehrer, Pascha, der mit seinem Vater in einer Siedlung etwas außerhalb der Stadt lebt. Sein Neffe Sascha lebt in einem Internat am anderen Ende dieser Stadt. Saschas Mutter, Paschas Schwester Nina, arbeitet viel, hat den Jungen in diesem Internat sozusagen geparkt. Und der Vater des Jungen, der taucht überhaupt nicht auf, den gibt's nicht mehr. Der Stadtteil mit dem Internat ist nun im Winter unter Beschuss geraten. Und Paschas Vater, ein alter Mann, will, dass sein Sohn den Jungen nach Hause bringt. Und dazu hören wir mal einen ersten Ausschnitt gelesen von Frank Arnold.
»Fahr und hol ihn«, brüllt der Alte. »Ist doch Ihr Sohn«, brüllt Pascha zurück. »Soll sie ihn doch selbst holen.« »Er ist dein Neffe«, erinnert ihn der Alte. »Na und?« »Mein Enkel.«
Also Pascha zeigt sich ziemlich unwillig, seinen Neffen zu holen. Und erst als sich der alte Vater selbst aufmachen will, erklärt sich Pascha bereit, den 13-jährigen Jungen zu holen.
Ist das einer der Konflikte, die diesen Roman bestimmen? Also, dass dieser Pascha erstmal wenig Empathie für den Jungen zu haben scheint?
Ja, es geht um die Beziehung der beiden zueinander, die sich dann im Laufe des Romans auch stark wandelt. Es geht aber vor allen Dingen um das Verhältnis von Pascha zu seiner Umwelt an sich. Also dieser Pascha wird als Einzelgänger beschrieben, der die Außenwelt nicht so richtig an sich rankommen lassen will. Und dass ausgerechnet so einer Lehrer wurde für Ukrainisch, ist fast bizarr. Aber er ist damit eben ein Staatsbediensteter und hat seine Ruhe sozusagen. Er will sich in nichts einmischen und hat auch, das merkt man, keinen moralischen Kompass.
Eine Fahrt zum anderen Ende der Stadt, um den Neffen vom Internat abzuholen, klingt jetzt erstmal nicht besonders spektakulär, aber irgendwas wird ja daraus schon werden.
Ja, genau. Das klingt erstmal nicht so besonders, aber die Reise wird dann doch zu einer fast apokalyptisch anmutenden Fahrt in die Hölle. Denn der Krieg verändert eben alles. Je näher Pascha dem Internat kommt, desto mehr gerät er ins Kriegsgeschehen. Er muss sich in Kellern verstecken, durch zerbombte Straßen laufen, wo man nie weiß, was einen erwartet. Er hört Gewehrschüsse, Bombeneinschläge. Irgendwann erreicht er dann aber das Internat und trifft auf diesen 13-jährigen Sascha, der mit kindlichem Zutrauen sicher war, dass Pascha ihn abholt. Welch ein Irrtum. Zusammen übernachten sie dann im Keller der Schule. Und jetzt gemeinsam mit dem Neffen wird Pascha erst die Bedrohungslage so richtig klar.
»Warum habe ich ihn nicht früher abgeholt?«, fragt sich Pascha verzweifelt. »Warum bin ich nicht gestern Nacht aus der Stadt heraus? Ich hätte den Jungen nehmen und abhauen sollen, als es noch ging. Wieso mussten wir über Nacht bleiben? Wo sollen wir jetzt hin? Wenn ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, was sage ich dann seiner Mutter? Was sage ich dem Alten?« Der Junge fragt nichts, schweigt aber so penetrant, dass Pascha sich irgendwie rechtfertigen will. Aber was kann er schon zu seiner Rechtfertigung sagen? Dass er ein Arschloch ist, das bis zum letzten Moment gewartet hat, bis sich die Tür der Falle öffnete und das dann arglos hineingetrottet ist, und zwar nicht alleine, sondern mit dem Jungen. Und jetzt, wo die Stadt ganz eingeschlossen ist, wo alle möglichen Spalten und Löcher abgedichtet sind, kann er mit dem Jungen nur noch von einer Ecke in die andere laufen, hin und her, wie zwei Ratten, die ihr Schiff verpasst haben.
Tja, man merkt, dieser Pascha hat nun plötzlich Gefühle für seinen Neffen und er hat Angst um den Jungen und übernimmt jetzt die Verantwortung, versucht mit dem Jungen zurückzukommen, durch Trümmer an Toten vorbei geht der Weg. Schließlich kommen sie durch Matsch und Schnee an den Rand der Stadt an und trauen sich auf einen einsamen Hof mit einem alten Ehepaar. Und da ist wirklich Misstrauen und Angst auf beiden Seiten zu spüren. Denn die Frage ist ja immer, auf wessen Seite steht man? Auf Seiten der Ukraine oder auf Seiten der Separatisten? Und der Hausherr fragt dann daher sehr vorsichtig.
Wo stehen Sie eigentlich? Fragt er erwartungsvoll. Da tritt Pascha an den Tisch, stützt sich mit den Fäusten darauf, schaut dem Hausherrn direkt in die Augen, lange und zermürbend, ohne den Blick abzuwenden. »Na, und was denkst du?« fragt er. Der Mann denkt nach, den Kopf gesenkt. Man könnte meinen, dass er mit seinen Augensäcken denkt. »Alles klar«, sagt er schließlich. »Was ist dir klar?« sagt Pascha zu sich selbst. »Was fuck ist klar?« »Gut«, sagt er stattdessen zum Hausherrn. »Hör mal«, sagt der Mann aufgeregt, »machen wir es so, ich bringe euch aus dem Dorf, wenn dort kein Checkpoint ist.« »Und?« beginnt Pascha zu handeln. »Versuche, auf die Landstraße zu kommen. Dort setze ich euch ab. Ihr ruft euch ein Taxi und fahrt heim. Geld brauche ich keins.« »Und wieso brauchst du kein Geld?« fragt Pascha streng. »Hör mal«, sagt der Mann noch aufgeregter, »ich frag dich doch überhaupt nichts. Lass mich euch wegbringen und Schluss.«
Also man merkt, niemand will raus mit der Sprache, auf welcher Seite er eigentlich steht. Aber bei allem Misstrauen, der alte Mann hilft den beiden weiter. Und ja, man merkt noch eine weitere Veränderung. Der junge Sascha übernimmt jetzt mehr und mehr die Führung auf dem weiteren Weg nach Hause. Und die letzten Passagen sind dann auch aus seiner Perspektive geschrieben.
Also sehr eindrucksvolle Szenerien, die da von Frank Arnold gelesen und interpretiert werden. Ihn kennt man ja meistens als Sachbuchsprecher, aber ich glaube, er beherrscht Kraft schon seiner Statur, also der stimmlichen Statur, auch die erzählerische Prosa.
Ja, wir merken es. Also es ist ein ganz anderer Frank Arnold, den wir hier auf einmal hören. Er hat eine härtere Stimme, geht mehr aus sich heraus, vor allem eben in der direkten Rede. Und seine Stimme transportiert die anfängliche Naivität Paschas genauso wie die Angst aller Protagonisten, die Brutalität der Soldaten, den Überlebenswillen auch Saschas. Und der ganze Roman ist ja sehr bildhaft geschrieben. Man sieht förmlich die Trümmer, vor sich den Nebel, man hört die Explosionen, riecht auch die Angst. Und dank Frank Arnold bekommt man dann eben auch sozusagen den passenden harten Kriegssound dazu. Alles in allem eine wirklich sehr eindrückliche Lesung eines ebenso eindrücklichen Romans. Eines Romans darüber, was Krieg bedeutet.
Soweit die sehr lobende Kritik für das Hörbuch Serhii Chardin, Internat aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stör, gelesen von Frank Arnold. Zwei MP3-CDs sind das, 10 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro im Verlag Audiobuch bei Steinbach sprechende Bücher erschienen. Und auch dieses Hörbuch kam auf die Hörbuchbestenliste im Oktober, nämlich auf den 2. Platz. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur steht jetzt wieder unser Blick auf die Kinder- und Jugendhörbuchszene auf dem Programm. Die Autorin des Hörbuchs, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, heißt Ines Garland, ist in Argentinien geboren, arbeitet als Journalistin und auch als Autorin von Büchern, die sie zunächst einmal gar nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte. Als sie es dann doch tat, bekam sie gleich eine ganze Reihe von Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis 2014 für »Wie ein unsichtbares Band« als erste spanischsprachige Autorin übrigens. Dorothee Meyer-Karwick, Lilo, Glück kann man schnuppern, so heißt dieser neue Kinderroman von Ines Garland. Wer ist denn Lilo?
Das ist ein Hund. Und aus seiner Perspektive wird die ganze Geschichte auch erzählt. Lilo ist trotz des Namens wohl ein Männchen, lebt bei der 11-jährigen Emmy in Argentinien, einem kleinen Mädchen, das bei den Großeltern Ava und Hector gerade wohnt, weil die Eltern in Urlaub sind. Lilo, dieser Hund, kann die Menschensprache, aber die Menschen verstehen ihn nicht. Und Lilo kann auch Gefühle riechen. Also Trauer riecht hier beispielsweise nach vergammelter Zitrone, Angst nach Hefe und so weiter. Dieser Hund Lilo hat es eigentlich ganz gut, aber so ganz glücklich ist er dann doch nicht.
Das würde mich auch verwundern, denn jede Erzählung hat ihren Knackpunkt. Was liegt in diesem Fall vor?
Er findet sich nicht so schön. Das heißt, mit seinem Kopf ist er schon einverstanden, aber so der Rest, er ist nämlich ein Mischling und er wäre lieber reinrassig, wie der Schäferhund Leo, sein neuer Freund, mit dem Lilo im Park spielt. Aber wegen seines Aussehens traut sich Lilo beispielsweise nicht so recht, mit der angebeteten Hundedame Muriel in Kontakt zu treten.
Tja, warum soll es Hunden anders gehen als uns Menschen?
Genau. Aber das ist nicht das Hauptproblem in dieser Geschichte. Lilo merkt, dass Emmy sich verändert hat und das macht ihm Sorgen. Wir hören mal rein in die Geschichte. Es spricht Andreas Fröhlich.
Neulich hat sie geweint wegen irgendwas, das sie im Handy gesehen hat. Als Ava reinkam, hat sich Emmy schnell das Gesicht abgewischt und Ava hat nichts gemerkt. Ich aber schon. Ich mag es gar nicht, wenn Emmy weint. Am liebsten würde ich laut heulen, weil ich dann so was Hartes im Hals habe, das nur weggeht, wenn ich heule oder belle. Aber Emmy kann es nicht leiden, wenn ich viel heule oder belle. Also weiß ich nicht, wie ich das dicke Ding in meinem Hals wieder loswerden soll.
Man merkt, Lilo ist ein Hund mit viel Empathie. Und er bekommt erstmal nicht raus, was mit Emmy los ist. Die will nämlich nichts erzählen. Im Park, wo Lilo und Emmy und die Großmutter Ava dann oft spazieren gehen, sieht der Hund dann ein anderes Mädchen, das offensichtlich Angst hat.
Den Hefegeruch ihrer Angst riecht man schon von Weitem. Sie hat immer ein Handy dabei. Manchmal schaut sie drauf, dann blickt sie wieder hoch und beobachtet die anderen mit großen Augen. Ich glaube, heute hat sie Emmy beobachtet. Manchmal beobachtet sie aber auch mich. Und manchmal riecht sie außerdem nach vergammelter Zitrone. Heute hat auch Emmy ganz stark nach Hefe gerochen, als sie auf ihrem Handy herumgetippt hat. Wovor hat sie Angst?
Tja, da sind also zwei Mädchen, die Angst haben und auch traurig sind und die über ihre Handys Kontakt miteinander haben. Was steckt wohl dahinter? Lilo, ein Hund, wir wissen es, mit viel Empathie, will es wissen und versucht seine Hundefreunde Leo, den sabbernden und reimenden Boxer Armando und den schlauen, aber räudigen Straßenhund Oliver Twist zu animieren, ihm zu helfen, es herauszubekommen. Und tatsächlich kann Oliver Twist bald Bericht über dieses fremde Mädchen, das Kaya heißt, erstatten.
Momentan ist alles reichlich mysteriös. Das Mädchen verbringt den ganzen Tag am Handy und am Computer. Sie macht kaum den Mund auf und das Haus, in dem sie wohnt, ist riesig, düster, finster, schummrig. Aufhören!
Ich fasse mal zusammen, was Oliver Twist herausgefunden hat. Dass das Mädchen bei seiner Großmutter wohnt, dass die Großmutter außer Haus arbeitet, dass das Mädchen auf dieselbe Schule geht wie Emmy, aber in die Klasse unter ihr, dass sie ihr Bett nicht macht, dass sie nicht jeden Tag badet, aber wenn doch, so lange im Wasser bleibt, bis ihre Haut ganz schrumpelig ist, dass sie viele Stunden in ihrem Zimmer hockt, dass sie Albträume hat und mitten in der Nacht schreit, dass Teile des Hauses so stark nach vergammelter Zitrone riechen, dass man am liebsten heulen möchte.
Tja, das klingt alles noch ein bisschen wirr. Die Hunde beschließen dann aber gemeinsam, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Und es zeigt sich, dieses Mädchen Kaya schickt Emmy fiese Nachrichten auf Sandy. Nachrichten, die Emmy wiederum traurig machen.
Na, dafür wird es wohl auch Gründe geben, oder?
Ja, es zeigt sich einfach, Kaya ist in denselben Jungen verschossen wie diese Emmy. Und um sie auszustechen, mobbt Kaya Emmy. Letztendlich schaffen es die Hunde aber, dass sich Kaya und Emmy richtig kennenlernen. Und sie erfahren dann nach und nach auch, dass Kaya selbst große Probleme hat. Die Mutter ist nämlich gestorben, der Vater wohnt weit weg. Und das alles hat Kaya so traurig gemacht, dass sie eben sehr ungerecht wurde.
Ja, wie immer bei solchen Tiergeschichten, darin spiegelt sich ja auch die menschliche Welt. Die ist ja auch alles beabsichtigt. Wie gefällt Ihnen das Ganze?
Ja, es werden wichtige Themen angesprochen, Themen, die gerade aktuell sind. Mobbing, soziale Medien, Selbstwertgefühl, immer ein Thema. Und die Geschichte hat tatsächlich was von einer Fabel. Im Handeln der Tiere kann jeder seine eigenen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen gespiegelt wiedererkennen, ohne sich persönlich beleidigt und bloßgestellt zu fühlen. Und das gelingt hier eigentlich sehr gut. Jeder kennt das Gefühl vom Hund Lilo, Ansprüchen nicht zu genügen. Und umgekehrt hört man, wie Lilo sich einsetzt, um der kleinen Emmy zu helfen. Hier ist der Hund also ein Vorbild für Kinder, ohne dass diese Vorbildfunktion zu platt und plakativ wirkt.
Gelesen wird die Geschichte von Andreas Fröhlich, der ja bekannt geworden ist durch die Hörspielserie Die drei Fragezeichen. Und ja, er gibt sich ja redliche Mühe, da in die Hunderollen zu schlüpfen.
Ja, ich finde, das macht er ganz gut. Er selbst bezeichnet sich auch gern als Hörspieler und das trifft es, finde ich. Alles in allem ist es eine spannende Hundegeschichte für Kinder ab 6, in denen Kinder eben viel über das soziale Miteinander erfahren können.
Und das können Sie in dem Hörbuch von Ines Galland, Lilo, gelesen von Andreas Fröhlich. Eine MP3-CD, 3 Stunden und 13 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 Euro bei Sauerländer Audio erschienen. Die Altersempfehlung lautet hier ab 6 Jahren. Das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im Oktober. Und das war unsere heutige Hörbuchzeit. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.